Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Und es begrüßt Sie heute Andreas Groß und wir sprechen heute mit einem Risikomanager, Vermögensverwalter und Fondsmanager, der eigentlich in 40 Jahren Börse alles gesehen haben sollte, was es eben an der Börse so zu sehen gibt. Eigentlich, also eben doch nicht alles. Herr Weinrauter, was kann Sie denn heute noch immer in Staunen versetzen?
Heute, das ist jetzt Gründonnerstag, kurz vor Ostern im Jahr 2022. Und was mich erstaunt, ist die Widerstandskraft des Marktes, diese Resilienz, mit der der Markt sich zu Wehr setzt und sagt, ich gehe nicht runter. Denn eigentlich müsste er runtergehen. Wenn man mal schaut, welche Meinungen da im Markt sind, was die Mehrheit der Marktteilnehmer glaubt und sagt, denn sie haben ja eigentlich recht. Zerrissene Lieferketten, der Stress in China, die Covid-Politik, ganze Megastädte werden vom Markt weggenommen, können nicht liefern. Inflationsraten, die hat diese Börsengeneration noch nicht gesehen. Und ich muss selber 40 Jahre zurückgehen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, um mich zu erinnern, wie das war mit Inflationsraten auf diesem Level. Zentralbanken, die bisher gesagt haben, das wird schon wieder, das sind nur Einmaleffekte, Inflationsraten kommen runter und die jetzt versuchen mit aller Macht die Kontrolle zurückzugewinnen über das Geschehen, natürlich die Zinsen anheben dabei. Und in dem Gefolge, der schwächste Bondmarkt, den ich in einem ganzen Quartal bisher in den letzten 40 Jahren gesehen habe, das ist katastrophal. Und dann noch der Krieg, der emotional über allem drüber liegt. Und da muss man wirklich sagen, warum? Warum also diese extreme Diskrepanz zwischen dem, was alle Welt vom Markt erwartet? Er muss fallen. Und dem, was er tut, er fällt nicht.
Ja, man könnte fast sagen, es sind viele Hammerschläge, die hier auf den Markt, auf die Marktteilnehmer einprasseln. Und man stellt sich tatsächlich die Frage, warum er nicht zu Boden geht oder zumindest hier die Knie beugt. Haben Sie eine Antwort auf diese Fragen?
Die erste könnte sein, die Stimmung ist zu schlecht, als dass die Kurse weiterfallen können. Das klingt auf den ersten Blick fast schon ein bisschen schräg, wenn man das sagt. Mhm. Aber wenn die Stimmung sehr schlecht ist und all diese Informationen, dieses Niederdrückende längst im Markt ist an Informationen, wenn das jeder weiß, ist auch niemand überrascht. Und jeder, der darauf handeln wollte, hat ja schon gehandelt und fällt zunächst mal als Verkäufer aus. Aber ein entscheidender Punkt muss wahrscheinlich noch dazukommen. Erst dann, wenn diese negativen Argumente synchron laufen mit fallenden Kursen, dann erst entfalten sie richtige Wirkung. Dann erst fühlt man sich bestätigt und sagt, wow, die Nachrichten sind so schlecht, das kann nichts werden. Und gleichzeitig fallen die Kurse jetzt raus. Heißt also im Klartext, wenn wir neue Tiefkurse bekommen und wenn der Markt anfängt zu fallen, dann wird es eine Verstärkung geben und dann kann es natürlich tatsächlich runterrutschen. Aber das macht er im Moment eben nicht.
Ja, aber das alles erklärt ja nicht, warum zum Beispiel der DAX seit dem Schlusskurstief, das war 8. März, gestiegen ist und sich bisher doch relativ stabil hält, eben ohne wieder abzustürzen.
Es ist tatsächlich erstaunlich, denn eigentlich reicht es ja für einen mehrfachen Knockout. Jedes dieser einzelnen Argumente hat in der Vergangenheit schon ausgereicht, um einen Markt einfach in einen Crash oder zumindest mal in eine Abwärtsbewegung zu schicken. Aber die Frage ist, wer hat jetzt am Ende tatsächlich Recht auf diesem Niveau? Sind es die Marktteilnehmer, die sagen, wir sind stimmungsmäßig auf dem niedrigsten Level, was man seit langer, langer Zeit gesehen hat? Also muss es runtergehen oder hat der Markt nicht am Ende recht? Und wenn man versucht, diese Argumente irgendwo herzubekommen, dann muss man sagen, das ist einer unserer Hauptjobs, die wir haben als Risikomanager. Wenn wir als Risikomanager uns von solch einer argumentativen Lage, solch einer Grundstimmung beeinflussen lassen und sagen, das ist genau richtig. Nur so kann es kommen und nicht anders. Und wenn unsere Handelssysteme dem einfach nicht folgen wollen, weil der Markt nicht runtergeht, dann zu sagen, ich schalte die Handelssysteme aus, weil diese Argumente sind so stark, diesmal ist alles anders. Der Markt hat Unrecht. Und wenn man sich da einmal reinbegibt als Risikomanager und verpasst das Ganze, dann hat man das Gefährlichste gemacht, was man getan hat, wenn man handelt, indem man seine Systeme nicht umsetzt, dann wird es gefährlich für die Kunden, für deren Performance und auch gefährlich für einen selbst.
Ja, aber wo sollte jetzt das Risiko liegen, wenn man sich weiterhin an der Seitenlinie aufhält, man kann doch nichts verlieren. Und das ist doch im Prinzip das, was einen Risikomanager dann auszeichnet. Also man vermeidet Verluste. Das ist doch sein Job.
Das ist jetzt wirklich Steipers Phosphor, wenn ich jetzt sage,
dann bitte
Frankfurt,
einlochen.
ja, noch anders, Fußball, ja. Heute Abend, wenn Frankfurt gegen Barca spielt, was ja in Barcelona sicherlich eines der Spiele überhaupt ist, gerade für die Frankfurter hier im Umfeld Jahrhundertspiel, wenn sie das genauso hinkriegen könnten, sonst Steipers so vors Tor zu schicken, müsste die Eintracht sich schnell noch eben nach Barcelona einfliegen. Das war wirklich genau die richtige Frage für einen Risikomanager. Wo liegt das Risiko, wenn ich auf der Seitenlinie bin? Der Job ist doch einfach, Verluste zu vermeiden. Ist richtig. Das ist die eine Hälfte des Jobs, Verluste zu vermeiden. Aber die andere Hälfte des Jobs eines Risikomanagers ist es, Performance nicht zu verpassen, wenn die Kurse hochgehen. Das ist die andere Hälfte und erst zusammen wird es tatsächlich rund.
Na gut, dann nehmen wir mal an, es sei so.
Es ist so.
Wie verhindern Sie dann, dass Sie nicht in eine Falle tappen, in die Falle des blinden Flecks?
Das ist wie beim Autofahren, wenn man nicht merkt, dass da einer von hinten kommt und überholt einen dabei. Das ist genau diese Gefahr. Kurse können steigen, auch wenn man es nicht für möglich hält dabei. Auch wenn alle Argumente nach allen Erfahrungen, die man selber gemacht hat, völlig eindeutig zu sein scheinen und der Markt dann etwas ganz anderes macht, in dem Moment hat man ja diese Wahlmöglichkeit zu sagen, die Argumente, die Erfahrung, alles, das hat Recht und der Markt hat kein Recht. Er wird schon auf diese Linie einschwenken. Dann, wenn wir merken, dass sowas entsteht, klingelt richtig ein Alarmsignal und sagt, Achtung, halte nach den alternativen Argumenten Ausschau. Und in diesem Fall könnte es sein, was hinter die Basics? Und geht man zurück, was sind die Basics? Dann sind es die Gewinne der Unternehmen. Heißt also, Börsen steigen langfristig, weil Unternehmensgewinne steigen. Und könnte es sein im Moment in solch einem Umfeld, wie wir es jetzt haben, dass die Gewinne von Unternehmen steigen können? Und da muss ich sagen, ja klar, das ist möglich, denn Inflation ist ja ein Umfeld, in dem Unternehmen ihre Preisvorstellung am Markt durchsetzen können, wenn diese Inflation von der Nachfrageseite her kommt. Das ist halt so.
Das klingt fast so ein bisschen wie indische Verhältnisse an der Börse. Ich will das kurz erklären. In Indien läuft der Straßenverkehr ganz anders als bei uns. Bei uns schaut man in den Rückspiegel, kommt jemand und dann kann ich überholen oder ausscheren oder abbiegen. In Indien, die gucken nur nach vorne und da hinten gucken die gar nicht. Deswegen hat sich durchgesetzt, dass man, wenn man an jemandem vorbeifährt, immer hupt. Deswegen hupen die Inder permanent beim Autofahren, beim Fahrradfahren, beim Rikscha-Fahren. Wenn es zum Unfall kommt, der hat gar nicht gehupt. Ich wusste gar nicht, dass der von hinten kommt. Und wir lernen jetzt von Ihnen, dass an der Börse offensichtlich auch mal geklingelt wird, wenn man von hinten kommt. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, der Punkt ist, dass man nicht auf einmal von solch einem Argument überholt wird, von dem man geglaubt hat, dass es nicht wirkmächtig werden kann dabei. Was können Kurse in solch einem Umfeld nach oben bringen? Und das ist einfach die Frage, steigende Gewinne bei dem Unternehmen dabei. Es wird, glaube ich, deutlicher, wenn man jetzt nicht nach Indien guckt oder wenn man nicht nach Europa guckt, sondern nach Amerika. In Amerika ist es so, dass die Börsen immer noch sehr hoch sind und viele amerikanische Haushalte haben Aktien. Die Immobilienpreise sind hoch. Mindestens mal die Hälfte der Amerikaner hat eine Immobilie. Das heißt, beide großen Assets, die man dort hat, sind nahe ihrer Höchstpreise. Das heißt, Amerikaner fühlen sich reich. Und Amerikaner haben in der Zeit von Covid einfach nicht dem nachgehen können, dem sie gerne nachgehen, Konsum. Amazon her in der Zeit, aber es ist kein richtiges Konsumerlebnis. Und das wird ausgelebt. Und Amerika ist natürlich weit weg vom Geschehen in Europa. Und das sind Argumente, die greifen einfach dran am Ende, zumal Amerika mittlerweile Netto-Energie-Exporteur geworden ist. Die gesamte Gemengelage sieht da anders aus und Performance an den Weltbörsen wird primär in Amerika gedacht. Je länger wir jetzt miteinander reden, umso mehr komme ich da rein, dass ich sage, hey, da sind ja doch eine ganze Menge Argumente. Achtung, das ist noch viel interessanter, als ich eigentlich dachte.
Sehen Sie, da sollte man sich selber auch mal öfter Zeit nehmen, sich selber zuzuhören an dieser Stelle. Aber Sie sagten, USA ist sehr weit entfernt von Europa und damit letztendlich dann auch vom Krieg in der Ukraine und dem Krieg Westeuropas gegen Russland, was das Thema Sanktionen angeht.
Ja, aber man muss eins bedenken. Das Bruttoinlandsprodukt, also die gesamte Wertschöpfung, die gesamte Wirtschaftskraft in Russland ist geringer als in Italien. Das heißt, unser Wirtschaftspartner Italien ist für uns wesentlich wichtiger als Russland. Da tut sich vom Geschäft her nicht viel. Das fällt nicht wirklich in die Waagschale, wenn man die gesamte volkswirtschaftliche Rechnung aufmacht. Man kann es am Ende auf dieser Ebene abhaken.
Aber wir haben noch die andere Baustelle. Wir haben Zinsanstiege, und zwar ordentlichen, massiven Zinsanstieg. Man spricht ja auch von der historischen Zinswende.
Richtig. Das Argument ist am Ende für die gesamte Weltwirtschaft wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nehme ich weg. Es ist markanter als der Krieg, der zurzeit gerade läuft, rein auf der Wirtschaftsebene dabei. Aber wir sind in einer Zone von niedrigen Zinsen. Und wenn ich ein interessantes Investment habe und ich will es finanzieren, ist es vollkommen egal, ob ich da 1% Zins für zahle, 2 oder 3. Wenn das ein profitables Geschäft ist, dann finanziere ich es. Das hält niemanden ab auf dieser Ebene dabei. Vor allen Dingen, wir müssten eins bedenken, wenn wir Inflationsraten haben von 8 und einen Zins von 3, dann haben wir eine negative Rendite von 5% für den Anleger, für den Käufer von Anleihen. Da ist es übel. Aber für einen Schuldner auf der anderen Seite ist das natürlich ein Windfall Profit. Er macht, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber die Tendenz stimmt, er macht einen Gewinn von 5%, wenn er einen Kredit aufnimmt. Also die Zinsseite ist einmal die Seite des Anlegers und einmal die Geschichte auf der Kreditseite. Und da ist es natürlich ein echtes Konjunkturprogramm.
Aber Zinsen von Anleihen könnten doch dann auf kurz oder lang Konkurrent werden zur Anlage in Aktien.
Da steckt in Ihrer Formulierung jetzt gerade mal alles drin. Über kurz oder lang, muss ich sagen, aber nicht jetzt. Das wäre meine Antwort, aber nicht jetzt. Denn wenn die Zentralbanken wirklich die Kontrolle zurückgewinnen wollen über den Markt, über die Zinskurve, über alles, was sich da tut, dann werden Sie jetzt richtig Gas geben, dann müssen Sie sehen, dass Sie den negativen Zins einfach verkleinern. Sie werden hochgehen. Und in dieser Zeit, wo die Zinsen hochgehen, fallen natürlich die Kurse der Anleihen. Das ist kein guter Ort, um dort zu sein, aktuell. Das heißt aktuell vielleicht die nächsten Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Und irgendwann, wenn diese Ziele halbwegs erreicht sind, kippt das Ganze natürlich wieder. Aber hier und jetzt werden Anleihen keine Konkurrenz sein für die Aktien. Es ist unter Umständen, auch das nehme ich weg, es ist der bessere Platz, um im Markt zu sein im Moment, nicht bei den Anleihen, schon gar nicht bei langen Laufzeiten, sondern bei den Aktien.
Hier und jetzt oder auf kurz oder lang, reicht das für steigende Kurse?
Jetzt muss man wieder zurück zu dem, was wir jetzt eigentlich gespielt haben. Wir haben gespielt, Argumente gegen die gesamte Gemengelage, alle Argumente im Markt zu finden. Sie sind absolut negativ. Jedes einzelne reicht, um den Markt auszunocken. Wir sehen aber, der Markt geht nicht runter. Und was wir jetzt beide gerade gemacht haben, wir haben die Argumente zusammengestellt, die man dann erzählen wird, wenn es neue Allzeithoch gab. Das waren die Argumente. Dann werden sie wirklich im Markt sein. Aber ob sie eintreffen, das kann man nicht sagen. Und als Risikomanager will ich das ja auch gar nicht sagen. Ich darf nur eins nicht machen. Ich darf nicht sagen, wenn die Kurse hochgehen, tja, an die Argumente, die zu steigenden Kursen führen, da habe ich nicht geglaubt. Und weil ich nicht dran geglaubt habe, habe ich meine Kaufsignale nicht umgesetzt und deswegen bin ich jetzt nicht im Markt. Das geht nicht. Als Risikomanager haben wir zwei Ansprüche und die hat jeder andere Risikomanager auch. Wenn die Kurse fallen, wollen wir draußen sein aus dem Markt, so weit wie möglich. Aber wenn sie steigen, wollen wir wieder im Markt sein. Warum die Kurse steigen, das ist vollkommen egal. Interessant ist es natürlich für das Denken selber, für die mentale Stabilität, sage ich mal, ist es, wenn man dieses Geschehen argumentativ unterlegen kann. Und das haben wir gerade gut erprobt. Das ist die Unterlegung. Wenn der Markt hochgehen wird, wird er vermutlich die Argumente, die wir jetzt gerade diskutiert haben, gebrauchen. Das wird seine Begründung sein.
Was ein Risikomanager darf, das ist Staunen. Und Martin Weinrauter staunt derzeit über die erstaunliche Resilienz des Marktes.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick. Der Podcast mit Martin Weinrauter.